Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit der Rösselwirtin Gudrun Peter vom Wolfgangsee.
Diese ganze Träumerei von jungen Mädchen, ich werde, keine Ahnung, Tierärztin, Stewardess, das ist spurlos an mir vorübergegangen, weil ich immer schon gewusst habe, ich möchte Rösselwirtin werden oder ich werde Rösselwirtin.
In fünfter Generation leitet sie das Traditionshaus ihrer Familie und meistert den Spagat zwischen Operette, Peter Alexander und moderner Gastfreundschaft.
Ich habe in Argentinien gearbeitet, in Neuseeland, in Australien. Ich war viel in der Welt unterwegs und bin dann mit dem Gewissen heimgekommen, A, ich habe nichts versäumt und B, ich habe die Welt gesehen und hier ist es am schönsten.
Grüß dich, Peter.
Robert, servus.
Heute haben wir ein Traumwetter. Wir sind
am Wolfgangsee. Heute ist eine Folge, auf die wir uns schon lange freuen. Wir sitzen am Wasser in St. Wolfgang. Der See ist spiegelglatt. Die Berge spiegeln sich drinnen. Es ist kitschig.
Es ist wirklich kitschig. Es ist ein bisschen Postkarten-Idylle heute und das passt auch sehr gut zu unserem Thema. Du hast recht, wir warten schon sehr lange auf dieses Gespräch. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast.
Ja, genau. Wir haben die Rösselwirtin heute zu Gast und zwar die Gudrun Peter.
Und zwar vom Weißen Rössel am Wolfgangsee. Und jetzt fange ich gleich an.
Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden.
Wie oft hörst du das, Gudrun?
Bei uns läuft es in der Dauerschleife. Ich glaube, ich höre es nicht mehr, aber ich würde in jeder Aufführung als Soufflöse sicher gut durchgehen.
Weil du den Text auswendig kennst.
Auf jeden Fall.
Aber sei ehrlich, wie oft hat das schon ein Mann gesungen für dich?
Ab und zu. Also witzigerweise, ich habe mein Büro genau in die Gasse und dort singen sehr, sehr oft Menschen, die da durchgehen, singen eines dieser Lieder. Und da ist natürlich das Weiße Rössel das eine oder im Salzkammergut. Ich halte es eher mit nicht singen.
Das finde ich so spannend. Es gibt ein paar Klischees im Salzkammergut oder halt so Ikonen wie den Klimt am Attersee, wie den Kaiser aus Bad Ischl und es gehört natürlich leider das Rössel am Wolfgangsee dazu. Du bist damit aufgewachsen eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nachdem das Haus in fünfter Generation der Familie Peter gehört, kann man sagen, ich bin damit immer aufgewachsen und es war auch immer klar. Also wir haben als Kinder den Film nachgespielt in einem verregneten Sommer. Damals gab es den Schnürdelregen noch. Und der lief bei uns immer schon in der Dauerschleife. Und früher gab es ja auch ein Kino in St. Wolfgang, wo der Film immer um 16.30 Uhr gelaufen ist.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Ja, Wahnsinn.
Und dann haben wir als Kinder den Film nachgespielt. Und ich habe von vornherein gesagt, ich spiele nur mit, wenn ich die Rösselwirtin spielen darf.
Und jetzt bist du die Rösselwirtin?
Ja, schon relativ lang.
Aber sag einmal, du hast gesagt, du bist da aufgewachsen. Du hast immer gesehen, wahrscheinlich schon die Oma als Rösselwirtin und dann deine Eltern. Hast du immer gewusst, das ist mein Platz?
Ja, also diese ganze Träumerei von jungen Mädchen, ich werde, keine Ahnung, Tierärztin, Stewardess, das ist spurlos an mir vorübergegangen, weil ich immer schon gewusst habe, ich möchte Rösselwirtin werden oder ich werde Rösselwirtin. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ich möchte es werden. Ich habe einfach immer gesagt, ich werde es.
Mhm. Aber es ist schon eine große Aufgabe, glaube ich, gell? So in fünfter Generation so vielen Familienangehörigen nachzufolgen.
Ja, aber nicht anders als in einem anderen Betrieb. Man kennt den Betrieb halt. Es hat, viele Menschen haben eine Meinung davon. Und das ist auf der einen Seite sehr spannend, weil jeder, der den Film kennt oder jeder, der sich die Operette angeschaut hat, der hat eine Meinung davon, wie es hier ist. Aber das ist nicht immer genau das, was wirklich hier stattfindet, weil der Film ist doch mittlerweile über 60 Jahre alt. Und der Film hat natürlich auch gewisse Klischees bedient und ein bisschen eine künstlerische Freiheit. Aber das macht ja nichts, es darf ja auch so sein.
Jetzt hast du den Film angesprochen, wir müssen aber, glaube ich, viel weiter zurück in der Zeit gehen, weil es hat ja nicht mit dem Film begonnen. Das Weiße Rössel ist ja viel, viel, viel traditioneller, als man denkt, oder?
Ja, das Weiße Rössel, also an diesem Platz hier werden nachweislich seit 1474 Gäste bewirtet. Also es war immer ein Gasthaus, die ganze Zeit hindurch und ist im Laufe der Jahrhunderte gewachsen. Es war früher ein Haus, es hat dann schon die Familie Drassel 5 Häuser zusammengebunden, also 3 am See und 2 in der zweiten Reihe. Da musste man noch über die Straße gehen, da gab es noch keine Verbindung zwischen diesen Häusern, aber die haben schon zusammengehört. Und auch wie es meine Familie gekauft hat, 1912 waren es dann 5 Häuser und heute sind es 9.
9 Häuser, verbunden durch Stege, durch Treppen. Es ist wirklich, also wir sind ja durchgegangen, es ist ja fantastisch.
Ja, man muss schon mitdenken. Wir verlangen von unseren Gästen schon ein bisschen, dass sie uns zuhorchen oder ein bisschen Orientierungssinn.
Spürst du dir jetzt darauf an, dass es ein bisschen ein Labyrinth ist?
Ja, auf jeden Fall. Aber so ein neues Haus auf die grüne Wiese, das kann jeder hinstellen. Das ist
stimmt.
Langweilig.
Das stimmt. Und das mit dem Zuhören, das kann ich leider bestätigen. Ich bin in der Rezeption gewesen, heuer im Sommer. Ich war mal da geschlafen. Und dann habe ich mir angehört, was die Rezeptionistin mir erklärt hat, wo mein Zimmer ist. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eh klar. Da einfach davor und dann ist der Lift. Und ich habe mich brutal vergangen. Ja, wirklich. Also in dem Haus eine Katastrophe. Ich bin dann wieder nach circa 10 Minuten zur Rezeption und dann hat man mich hingeführt.
Aber stimmt die Geschichte, dass das Haus halt immer größer wurde, weil es so beliebt war und halt zu wenig Gäste am Anfang Platz hatten in einem Haus?
Es waren einfach immer Unternehmer am Werk in diesem Haus und haben das Haus immer weiterentwickelt. Und das ist ja das Wichtige daran, dass man ein Unternehmer und kein Unterlasser ist. Und so entwickelt man Häuser weiter, so entwickelt man Dinge. Und die Zeiten haben sich einfach auch geändert. Also wenn man bei uns schaut, es ist nichts logisch. Von der Anlieferung, vom Müll, von Parken, es ist alles irgendwo hineingeflickt. Und bei uns ist wirklich jeder Quadratmillimeter mit irgendeiner Technik gefüllt. Wir haben es einmal gezählt, wir haben über 70 Lagerräume, wo irgendwas lagert. Also wenn du da nicht aufschreibst, was wo ist, findest du die Dinge nie wieder. Aber als Kind war das super, das war der beste Abenteuerspielplatz. Wenn du nicht wolltest, dass dich wer findet, da gab es viele Orte, wo du hingehen konntest.
Da müssen wir Verstecken spielen.
Genau. Was sind denn die unternehmerischen Werte, die du von deinem Vater, ich glaube dein Vater war der Vorgänger, gelernt hast? Du hast gesagt, es waren immer Unternehmer hier im Haus. Was hat er dir beigebracht?
Das Wichtigste, was er mir beigebracht hat, ist, dass Tourismus nur mit und für die einheimische Bevölkerung funktionieren kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, nach wie vor etwas, was ganz, ganz wertvoll und wichtig ist. Gerade in Zeiten, wo auch viel über Overtourism und so weiter gesprochen wird. Es funktioniert nur mit der einheimischen Bevölkerung. Und die müssen entscheiden, also die Bereisten müssen entscheiden, wie viel ist möglich. Mhm. Und das ist etwas, wo ich auch Hallstatt nur sagen kann, stellt euch auf die Füße und entscheidet endlich. Es wird nicht Wien für euch entscheiden oder Linz, was ihr tun müsst, sondern ihr müsst sagen, so viele Gäste haben Platz. Und es ist, wenn ich heute in Salzburg in die Festspiele gehen möchte, dann habe ich dort 3000 Sitzplätze und wenn ich da 3001. bin, habe ich keinen Platz. Heute nicht mehr, morgen wieder.
Aber gibt es da bewusste Entscheidungen in St. Wolfgang, wie Tourismus ausschaut? Weil man hat schon das Gefühl, es sind viele Gäste hier und es funktioniert der Tourismus. Aber ist es immer noch so, dass es eine bewusste Entscheidung der Einheimischen ist?
Der Großteil der Einheimischen. Und ich glaube, dass unser Bürgermeister auch sehr großen Wert darauf legt, dass es ein Miteinander gibt und dass die Bevölkerung sensibilisiert ist. Weil im Salzkammergut, auch wenn das viele nicht hören wollen, leben wir alle vom Tourismus. Wir haben wenig anderes. Und auch wenn wir sagen, ja, wir haben so viele Handwerker. Ja, natürlich. Warum haben wir so viele Handwerker? Weil dort, wo viel gebaut wird, und das sind halt sehr oft die Unternehmen, die bauen, dort brauche ich viele Handwerker. Also wenn ich mir anschaue, wie oft der Installateur oder der Elektriker bei uns im Haus ist, ich glaube, ich könnte einen Mitarbeiter von denen, steht eigentlich bei mir auf der Payroll, was ich Rechnungen zahle jedes Monat.
Das Tolle in diesem Haus ist, jetzt beschreiben wir es einmal ein bisschen, ihr habt natürlich, ich glaube das Bekannteste ist die Terrasse, ja, mit dem Wintergarten, sage ich jetzt mal, wo schon die ganze Geschichte gespielt hat im Film. Aber ich sehe zum Beispiel jetzt einen Outdoor-Pool im See, der trotzdem geheizt ist, der das ganze Jahr offen ist, auch jetzt, wenn der Winter kommt, oder? Dann habt ihr wahrscheinlich einen Saal. Was gibt es noch an Besonderheiten?
Besonderheiten, also wir sind ein Hotel wie jedes andere, sage ich jetzt mal. Es gibt 90 Zimmer auf vielen verschiedenen Ebenen und jedes Zimmer ist ein Unikat. Das ist vielleicht auch etwas, was bei uns etwas Besonderes ist, dass es halt nicht Standard ist und jedes Zimmer schaut gleich aus, sondern es ist wirklich jedes ein Unikat. Wir haben 3 verschiedene Restaurants. Ja, einmal hier die Terrasse mit dem Seerestaurant, wo sozusagen das Gasthaus ist, gut bürgerlich österreichische Küche. Da muss immer Wiener Schnitzel auf der Karte stehen und Salzburger Nockerl. Und dann haben wir.
Sollen wir das singen? Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl.
Ich kann dir welche bestellen, wenn du magst.
Vielleicht später, schauen wir mal.
Ja, und dann gibt's unser Gourmet-Restaurant, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir momentan 3 Hauben haben. Mhm. Unser Küchenchef hätte natürlich gerne einen Stern, wenn jetzt dann irgendwann Michelin wieder bewertet. Aber schauen wir, was da rauskommt. Wir sind bescheiden, aber gerne natürlich hätten wir es. Und dann gibt es noch die Halbpension, wo wir eigentlich, sage ich mal so, eine Haube vom Niveau her kochen. Ist für die Hotelgäste dann das klassische Halbpension, aber man kann eigentlich nur Frühstück buchen genauso.
Und ein Eisgeschäft, oder?
Und ein Eisgeschäft, ja.
Bitte nicht vergessen.
Nein, um Gottes Willen, wie könnte ich? Wir haben auch noch die Rösslerei, wo wir die ganzen Produkte, die wir in der Patisserie selber herstellen oder in der Küche, auch dort verkaufen, weil wir machen ja sehr viel Pralinentorten, Schokoladen, die wir selber machen und die wir dort dann
verkaufen. Ist Rösslerei so ein bisschen auch eine Anspielung auf Konditorei, oder?
Es ist eigentlich, wir tun gern Worte erfinden, ja. Weil alles, was man mit Rössel kombiniert, ist schwer auszusprechen. Und die Rösslerei ist eigentlich die Rösslkreislerei. Mhm. Das ist die Idee dahinter, aber Rösslkreislerei kann man nicht aussprechen. Das ist wie unser Rössling, das ist unser Fisch, weil Rössel, Saibling kann man auch nicht aussprechen. Und wir haben ja auch eine eigene Fischzucht, wo wir eben Saiblinge züchten und das wäre auch unaussprechlich.
Gibt es sonst noch Wortkreationen?
Wir arbeiten dran, immer wieder mal.
Jetzt hast du vorher gesagt, es ist ein Hotel wie jedes andere. Es ist nicht ein Hotel wie jedes andere. Es ist, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts. Wenn du einen Tag lang selbst hier Gast wärst, wie würde so ein Tag ausschauen? Was erwartet einen im Weißen Rössl? Zu diesen ganzen Basics, die du gerade gesagt hast. Es ist natürlich, gibt's Restaurants und so weiter. Aber was erlebt man als Gast?
Also ich würde auf jeden Fall vor dem Frühstück schwimmen gehen, weil wir dürfen ja hier im Haus wohnen und ich tue das von Mai bis Oktober tatsächlich jeden Tag. Allerdings im See und nicht im Seebad, weil ich lieber kalt, also kühl schwimme oder im Wolfgangsee schwimme, weil es gibt nichts Schöneres, als im Trinkwasser schwimmen zu können. Ich würde auf jeden Fall vor dem Frühstück schwimmen gehen, dann werde ich ganz gemütlich frühstücken, weil man da einfach einen super Blick über den See hat und wir sehr viele lokale Produkte haben und allein das Frühstück kann man wie eine Zeitung genießen, weil man das, sich alles anschaut, was da der Stoffbauer oder unser Bäcker regional alles erklärt, damit der Gast auch wirklich sieht, von wo die Dinge herkommen. Und dann würde ich mir wahrscheinlich eines der Radeln nehmen und, weiß nicht, vielleicht eine Eisenau-Runde fahren oder so. Und dann gemütlich in die Sauna gehen.
Das klingt herrlich. Ja, also wirklich, das machen wir mal, Robert, unbedingt.
Das Abendessen habe ich vergessen, das darf auch nicht fehlen.
Nach der
vielleicht,
Sauna.
Vielleicht vorher noch mit dem Abstecher im Felsenkeller.
Oh. Was würdest du denn bestellen am Abend?
Na, das kommt drauf an. Also ich würde mich in die perfekten Hände vom Herrn Soran und dem Herrn Poll begeben und würde mich da weintechnisch und essenstechnisch beraten lassen, was es heute gibt.
Eine gute Antwort natürlich. Ja. Jetzt haben wir gehört, die Tradition ist so wichtig in dem Haus und so weiter. Gibt es irgendetwas an Tradition oder an Sachen, die du von den Vorfahren bekommen hast, was dir besonders wichtig ist und was du einfach hütest oder schätzt wie einen Schatz? Gibt es etwas, was unveränderbar ist hier im Haus?
Es gibt etwas, und zwar Veränderung ist die einzige Konstante. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das Weiße Rössl soll niemals mondän sein oder modern, aber es soll immer zeitgemäß sein. Und das ist, glaube ich, dieser Spagat ist eine gewisse Kunst, dass man dem Gast das bietet, was heutzutage ein Vier-Stern-Superior-Haus bietet, aber nicht zeitgeistig ist, das nicht auf dem Teppich steht 2024. Oder so es gibt so gewisse Dinge, wo man sagt, ja, das macht man jetzt so und jeder macht das jetzt so und alle Hotels schauen dann im Prinzip gleich aus. Das finde ich furchtbar. Und da muss man schon ein bisschen so den Charme behalten. Und ja, es ist natürlich auch eine Bürde, ein Stück weit zu sagen, ja, bei uns geht nicht alles. Wir hätten vor Jahren einmal versucht, wir haben gesagt, wir sind am Wasser, wir haben, der Fischer ist unser Nachbar und wir haben zwei eigene Bootshäuser und Boote. Salzburger Nockerl, gell? Da im Hintergrund. Und wir hätten dann, haben uns gedacht, das muss doch super sein. Also zum Fischen an den Wolfgangsee zu kommen, das muss doch lässig sein. Dann haben wir, die Fischer sind jetzt wirklich, da gibt es Magazine, da gibt es Messen, da gibt es alles dazu. Rate mal, wie viele Anfragen wir gehabt haben. Ich rede noch gar nicht von Buchungen.
Also entweder 2000 oder null.
Null ist die richtige Antwort. Und das ist genau das, was ich zuerst gesagt habe. Die Menschen haben ein vorgefertigtes Bild vom Weißen Rössl im Kopf. Und mit aber meine Herrschaften und da ist viel Trubel und viel los, das passt mit dem Angeln nicht zusammen. Weil Angeln ist Ruhe und still. Und das ist ganz spannend zu lernen, auch für mich immer wieder, was in der DNA des Hauses möglich ist und was einfach gar nicht funktioniert.
Aber da gehen wir jetzt zurück zur Geschichte, nämlich zur literarischen Geschichte oder wie man es auch immer, eigentlich war es ein Lustspiel, oder? Als erstes.
Ja, es war ein Lustspiel. Ende des 19. Jahrhunderts. Blumenthal und Kadelburg haben dieses Lustspiel geschrieben.
Muss ich ganz kurz einhaken. Blumenthal, kennen wir schon die Blumenthal-Villa, das erste Holzhaus hier in der Region.
Erste Fertigteilhaus.
Fertigteil-Holzhaus, genau, dankeschön. Hat uns schon Marie-Therese Armbom davon erzählt und haben wir auch schon besichtigt.
Es ist auch jeden Fall eine Besichtigung wert, weil es ein ganz spannendes Haus ist. Und Blumenthal hat ja mit seinem Kollegen eben diese drei Dinge miteinander verbunden. Einmal diese Wirtin aus Laufen vom Weißen Rössel, die eine sehr resche, fesche Wirtin gewesen sein muss.
Aber dieses Weiße Rössel gibt es gar nicht mehr.
Na, nicht wirklich. Es gab jetzt im Zuge der Kulturhauptstadt da Bemühungen, einiges wieder aufleben zu lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Mhm. Dann gab es den Leopold Petter aus Bad Ischl, der sich anscheinend in seine Wirtin verliebt hat. Und das ist so die Geschichte sozusagen.
Moment, du sagst jetzt Petter, nicht Peter, sondern Petter.
Ja, war aber mit uns irgendwie entfernt verwandt, weil irgendeiner meiner Vorfahren hat einmal einen Tee gestrichen.
Ah, wirklich?
Mhm. Wir waren früher auch mal Petter, aber das ist sehr lang her. Und dieser Platz hier am See, weil schon in diesem Lustspiel kommt der Dampfersteg vor und Bad Ischl und Laufen ist jetzt bekanntlich nicht am See und deswegen ist dieser Platz hier gemeint. Und wenn man jetzt die Diskussion sich anhört, ja, was ist das echte Weiße Rössel? Die echte Wirtin bin ich nicht, aber wir sind das, der echte Platz.
Also drei Komponenten, wir fassen zusammen. Zum einen die Wirtin, zum anderen der Leopold und zum dritten das Haus und der Platz. Und alle Außenaufnahmen aus dem Film 1960 sind ja hier passiert.
Die Außenaufnahmen sind hier gemacht worden, das stimmt, aber auch da mit sehr viel künstlerischer Freiheit, weil den Balkon gab es so nicht und der Eingang war nicht dort und so weiter, das macht auch nichts und es wurden teilweise andere Hotels, also mit der Gießkannenszene, das ist das Hotel Margareta und so weiter, also da gibt es andere Hotels oder das Hotel Life eigentlich, sind andere Dinge mit eingebunden worden, ist ja vollkommen in Ordnung, also es war immer schon künstlerische Freiheit. Und die Innenaufnahmen sind alle in Bad Ischl im Kurhaus gemacht worden. Dort ist ein Studio aufgebaut worden.
Mhm. Gibt es da Gäste, die manchmal vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, wenn es anders ausschaut innen?
Ich glaube, mittlerweile ist jedem klar, dass es innen anders ausschaut, weil der Film einfach über 60 Jahre alt ist. Und es wäre wahrscheinlich, wenn man sich die Sesseln aus dem Film anschaut, ich glaube, auf denen möchte heute keiner mehr sitzen.
Aber jetzt reden wir dauernd von dem Film 1960. Es gab ja schon davor genug zu dem Thema. Die Geschichte gab es schon, dann gab es die Operette später mit der wunderbaren Musik von Ralf Benatzky, den ihr ja auch am Haus verewigt habt.
Ja, Ralf Benatzky ist hier verewigt, wobei man sagen muss, aufgrund auch der Jahreszeit, wann das entstanden ist. Also die Operette muss angeblich im Frühling oder es war sommerfrische Zeit, 1930 war Erik Charell war ja hier und vor allem Emil Jannings, der erste Oscar-Preisträger, hat auf der gegenüberliegenden Seite gewohnt und der hatte die Idee, dieses alte Lustspiel zu vertonen. Mhm. Und nachdem zur sommerfrischen Zeit die Künstler alle hier waren, am Attersee, am Mondsee, am Wolfgangsee, in Ischl, hat der dann die Leute zusammen und hat gesagt, so, du Ralf Benatzky schreibst das und du Robert Stolz schreibst das und du Kranichstetten schreibst das und so weiter. Und so ist dann die Operette relativ schnell entstanden und ist dann am 8. November 1930 in Berlin uraufgeführt worden und war ein sehr großer Bühnenerfolg, sehr schnell. Und ist dann auch in 32 Sprachen übersetzt worden. Ist, glaube ich, 2 Jahre später schon in Paris gelaufen, in London gelaufen und in New York am Broadway.
Mhm. Unglaublich.
Und dann kam der Film in den 60ern, ich glaube genau 1960.
Wobei davor gab es ja noch einen Film.
Ich glaube 1952 gab es auch einen Film, aber der hat ein bisschen eine andere Thematik gehabt. Da war der Kaiser noch wirklich dabei. Ich glaube, der hält sich mehr an die Operette, stimmt das?
Naja, es gibt den ersten Film, ist aus 1935, dort kommt der Kaiser gar nicht vor, weil das natürlich, wenn man sich das zeitlich anschaut, klarerweise
schwieriges Thema.
Passendes Thema war. Dort war es, ich glaube, der Landeshauptmann oder so, da wurde das einfach dann kurzerhand ein bisschen adaptiert und dann war es ein bisschen so verteddybärt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie gesagt, die Zeiten verändern sich und was 1896 noch vollkommen selbstverständlich war mit einem halbwegs jungen, agilen Kaiser, war 1930 anders und war 1960 anders.
Genau, den ersten Film, der dann schon mit Ton war, da gab es auch prominente Schauspieler, oder?
Ja, Johannes Hesters und Johanna Matz, also auch zwei nicht ganz unbekannte.
Unglaublich.
Sag mal, jetzt ist der letzte Film, der letzte sehr legendäre Film, würde ich sagen. Es gab ja dann wieder eine Verfilmung. Aber jetzt ist der fast 60 Jahre her und trotzdem basiert alles, was wir hier sehen am Wolfgangsee bei dir, auf diesem Mythos. Warum verblasst der nicht?
Also zwei Dinge. Erstens, wir sind hier im Seerestaurant. Ja, hier sieht man Peter Alexander und Waltraud Haas, weil wir das Haus ganz bewusst in verschiedene Bereiche teilen und im Seerestaurant spielen wir ganz bewusst dieses Klischee, weil das der Grund ist, warum viele Tagesausflüger herkommen. Deswegen läuft die Musik in der Dauerschleife, deswegen gibt's hier auch immer wieder mal das Paprika-Händel auf der Karte und so weiter. Einfach ganz bewusst aus diesem Grund. Im restlichen Haus findest du es nicht. Und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, auch klarzumachen, dass wir nicht das ganze Haus darauf aufgebaut haben, sondern wirklich nur hier dieses Restaurant. Und nicht verblassen, glaube ich, liegt zu einem ganz großen Teil sicher an der Persönlichkeit Peter Alexander, der wahrscheinlich einer der letzten ganz großen Entertainer war, der nicht nur Schauspieler war, sondern auch gesungen hat und getanzt hat und moderiert hat und so weiter. Der war einfach ein Allround-Künstler, wie man sie heute kaum noch findet.
Ja, konnte wirklich alles. Ich durfte leider nur Waltraud Haas kennenlernen. Ich habe schon einige Zusammentreffen mit ihr gehabt. Sie ist entzückend. Hast du mal Peter Alexander zufällig kennengelernt?
Nein, leider. War mir nicht vergönnt. Meine Eltern haben ihn mal kennengelernt, aber bei uns in der Familie ist auch mit der Waltraud Haas die viel engere Beziehung, weil meine Großmutter und die Waltraud Haas sich während der Dreharbeiten sehr angefreundet haben und meine Großmutter dann auch bei ihrer Hochzeit dabei war und die zwei Damen bis zum Tod meiner Großmutter einen ganz netten Briefkontakt hatten und sich auch immer wieder getroffen haben.
Aber es gibt ja sogar die Geschichte, den Mythos, dass deine Großmutter eigentlich die Vorlage der Rösselwirtin im Film war. Kann das sein?
Für die Waltraud Haas auf jeden Fall, weil die hat sich immer sehr konsequent auf ihre Rollen vorbereitet und ist eine Woche lang hinter meiner Großmutter durchs Haus und hat sich angeschaut, was eine Rösselwirtin so macht. Und wenn man die sonst so sanfte Waltraud Haas im Rösselfilm sieht, dann hört man den Tonfall, den die Familie zumindest gut kennt.
Hast du was von der Oma ein bisschen?
Ich kann sie, glaube ich, nicht leugnen.
Wenn du jetzt mitspielen könntest in dem Film, wärst du die Rösselwirtin oder fasziniert dir irgendein anderer Charakter noch mehr?
Ich glaube, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, weil so Berlinern kann ich nicht, dass ich als grandelnder Giesecke durchgehen würde.
Wir hätten eh nicht an die männlichen Rollen gedacht.
Wieso nicht?
Dann eher schon der Sigismund vielleicht.
Jösses Gunter Philipp, um Gottes Willen. Mit dem Gesicht zu singen, dass man schön ist, ist auch mutig, oder?
Naja, aber es ist doch in ganz, ganz vielen Aufführungen ganz oft so, also ich erinnere mich, keine Ahnung, vom Eberhard angefangen über eine, also ganz viele wirklich lustige Sigismunde, die halt eben nicht das perfekte Model waren, aber genau das macht diese Rolle ja auch so charmant, finde ich.
Stimmt, es ist eigentlich die überzeichnete Rolle. Weil du das gerade gesagt hast, nicht so perfekt. Was sagst du eigentlich zur letzten Verfilmung vor einigen Jahren?
Sie waren, die Schauspieler, teilweise bei uns. Also vor allem Gregor Bloeb hat immer bei uns gewohnt, wenn sie gedreht haben. Ja, es ist wieder eine Persiflage. Ich meine, die Geschichte vom Rössl ist die Geschichte. Du wirst daraus keinen Oscar-Stoff machen. Das gibt es nicht her, diese Geschichte. Ist auch vollkommen in Ordnung, muss es ja auch nicht. Es ist schon sehr kitschig, meiner Ansicht. Für mich ist es zu viel Bollywood.
Ja. Zuckerl, Zuckerl, Zuckerl.
Ja, und wenn man sich aber die Originalaufnahmen aus den 30er Jahren anhört, dann war das Rössl nicht kitschig, sondern das war jazzig, das war frech. Deswegen wurde es als zu frivol verboten. Und genau das wurde dann mit ganz viel Zuckerguss verschüttet, um diese Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs zu übertauchen. Aber genau deswegen hat dieser Stoff immer dann gut funktioniert. Also wenn man sich anschaut, wann diese Filme und so weiter immer waren, die dann sehr erfolgreich waren, die waren einfach immer nach furchtbaren Grausamkeiten. Und deswegen funktioniert diese heile Welt so. Und das ist wahrscheinlich genau das, was ich mir aus diesem Film mitnehmen möchte, um meinen Gästen, die hier im Haus sind, ein paar Stunden, ein paar Tage heile Welt zu schenken.
Aber jetzt kann ich mir vorstellen, du kriegst sehr schräge Anfragen fürs Weiße Rössl. Was war denn da das Schrägste, was dir je passiert ist?
Mal schräg, also Anfragen, ja, es kommen immer wieder ganz eigenartige Dinge auf uns zu, aber ich glaube, das sollte man eher in Camera Caritatis belassen.
Oder gab es vielleicht einen Oberkellner, der dir einmal in den Hof gemacht hat?
Nein, das gab es nicht. Auch keinen Koch, falls das jetzt die nächste Frage wäre. Nein, es hat immer geheißen, kein Hausbrot.
Aber gibt es Firmen, die auf euch zukommen und sagen, wir hätten gerne einen Werbedeal mit euch?
Es gibt immer wieder mal Firmen, die etwas machen. Die letzten, die jetzt was gemacht haben, das war der XXXLutz, die ja mal da eine Geschichte hatten, die dann auch das weiterverwendet haben. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung.
Okay, kommen wir ins Salzkammergut, oder?
Ja, absolut. Absolut. Ich hätte aber vorher noch eine Frage. Und zwar zu der Operette. Wäre es nicht eigentlich wieder an der Zeit, dass das am Wolfgangsee aufgeführt wird? Du hast gesagt, es hat in jeder Zeit gepasst und man hat es ein bisschen adaptieren können. Wäre nicht eigentlich der Wolfgangsee prädestiniert, dass man dieses Stück dann wieder sehen kann?
Auf jeden Fall. Und mit der Seebühne gäbe es ja auch eine ganz tolle Location dafür, wo jetzt die Vorbereitungen laufen, dass man das hoffentlich so in trockene Tücher bringen kann, dass das da eine Weiternutzung geben kann. Und selbstverständlich wäre es schön, wenn es dann das Rössl auch wieder gibt. Aber da entsteht sofort Neid und Missgunst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auf Beine stellt, dass das für alle ein Vorteil ist. Weil ja, das Rössl kennt man, aber alle profitieren davon und das ist das Wichtige daran. Und das ist ja das Schöne am Wolfgangsee, also eigentlich nicht nur in St. Wolfgang, sondern wirklich rund um den See. Und das ist vielleicht auch das, was den Wolfgangsee so charmant oder ausmacht. Bei uns gibt es keine Ketten. Mhm. Weder im Handel, noch in der Gastronomie, noch in der Hotellerie. Also du hast nur familiengeführte Privatunternehmen. Und da ist es natürlich ganz etwas anderes, weil du was anderes transportieren kannst als eine Kette. Und das macht den Wolfgangsee meiner Ansicht nach aus.
Es macht ihn einzigartig zumindest. Das ist nicht austauschbar. Vielleicht machen Ketten genau das mit einer Region oder auch Geschäfte. Ehrlich gesagt, nicht nur Hotelketten, dass es halt einfach so beliebig wird.
So austauschbar.
Ja, richtig. Du hast vorher von Tradition versus Innovation noch gesprochen. Und wir sind dann zur Operette gekommen und so weiter. Aber eine Frage hat sich da bei mir eingebrannt. Ist das vielleicht in einem Haus wie dem Weißen Rössl ein Widerspruch? Innovation und Tradition? Beziehungsweise wie schafft man es in so einem etablierten Unternehmen trotzdem innovative Schritte zu setzen?
Ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern ganz im Gegenteil. Du hast als bekannter Betrieb immer die Vorreiterrolle zu übernehmen, weil auf dich schauen die Leute immer anders. Das ist genauso, wie jeder Prüfer bei dir viel strenger schaut oder als erstes schaut. Und genauso musst du als Unternehmen immer diese Spur besser sein, weil einfach eben jeder sein Bild im Kopf hat und du musst eigentlich wie Don Quixote gegen Windmühlen gegen dieses Klischee ankämpfen, dass es eh immer voll ist und dass man eh nie einen Platz kriegt oder und so weiter, sondern dass man ein Hotel ist wie jedes andere, das teilweise die gleichen Sorgen und Probleme hat wie ein anderes Haus, aber halt einen anderen Bekanntheitsgrad. Aber von der Bekanntheit kann ich nicht abbeißen. Und von dem, dass mich ein Gast da am See fotografiert, kann ich meine Mitarbeiter nicht zahlen. Also
je länger ich in dem Gespräch mit dir sitze, finde ich, du bist schon die Rösslwirtin. Sehr, sehr, sehr resolut und kämpfst wie eine Löwin. Das taugt mir sehr. Das kommt schon der Geschichte dann ein bisschen näher. Aber jetzt würde ich schon gerne ein bisschen was von dir noch erfahren. Wenn du jetzt mal frei hast, keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, aber wenn du jetzt mal frei hast, wo am Wolfgangsee oder hier bei dir in der Region, außer in deinem Haus, erholst du dich? Was sind schöne Plätze, wo du sagst, ma, da bin ich echt entspannt?
Also eben, ich gehe in der Früh schwimmen, das ist für mich das Wichtigste.
Mitten im See.
Mitten im See, ja, weil der See nimmt alle Sorgen und allen Frust, den nimmt er dir ab. Und damit gehst du erholt und entspannt frisch in den Tag. Also ich zumindest. Und ich finde das sensationell, wenn du da in der Früh 10 Minuten schwimmst oder was, oder am Abend auch noch einmal. Also das ist für mich der absolute Kraftplatz, ist dieses Wasser, dieser See, da zu schwimmen in aller Ruhe. Und sonst ist es auch das Wasser. Ich bin ein Wassermensch, absolut. Und mit dem Boot am See herumzuschippern, ich werde nie vergessen, wie wir in der Corona-Zeit, im ersten Lockdown, da war es Ostern, so wahnsinnig schön und warm, sind wir mit dem Boot rausgefahren. Wir waren das einzige Schiff am ganzen See und haben uns von St. Gilgen bis nach Strobl treiben lassen.
Und hast du sonst noch Geheimplätze hier im Salzkammergut?
Ja, es gibt wunderschöne Plätze in den Bergen bei uns. Manche sind mittlerweile sehr, also ich bin früher sehr gern mit dem Rad in die Eisenau gefahren. Dort sind mir mittlerweile viel zu viele Menschen, weil seit es die E-Bikes gibt, kommt dort jeder hinauf, so ungefähr.
Fährst du nur mit dem Mountainbike?
Ich besitze noch ein E-Bike, kein E-Bike. Okay. Ja. Ich muss nur selber strampeln. Aber ich gebe es zu, manche Strecken fahre ich auch lieber E-Bike. Also wenn ich jetzt 12 Wochen eine Runde fahre, dann fahre ich schon mit dem E-Bike, weil das ist schon eher anstrengend.
Aber ich habe mir den Film, ja, wir haben uns ja beide gestern den Film nochmal reingezogen, und, weil manche Dinge vergisst man dann. Und mir war überhaupt nicht mehr bewusst, dass der ganze Schafberg und die Schafbergbahn auch mitgespielt hat. Aber es ist ja auch ein Highlight bei euch eigentlich.
Absolut. Und es ist toll, was die jetzt dort umgebaut haben und gebaut haben und diese ganzen Gleisanlagen getauscht haben. Und das neue Erlebnisquartier ist eine super Geschichte. Und wir sind sehr froh, dass wir das in St. Wolfgang haben oder am See haben.
Und dieser wunderschöne Blick auf den Attersee.
Natürlich. Wie konnte ich den vergessen? Und den Mondsee, natürlich. Na, du siehst alle Seen. Also wenn du am Schafberg oben stehst, dann siehst du ja tatsächlich mehr oder weniger alles. Salz kann man gut sehen.
Jetzt sind wir heute kurz vorm Dezember und haben die letzte Sendung, bevor es dann wirklich in den Advent geht. Und das ist auch der Grund, warum wir genau heute auch bei dir sind. Weil der Wolfgangsee und speziell St. Wolfgang, aber auch die anderen Orte hier, auch sehr innovativ waren in den letzten Jahren. Den Wolfgangsee Advent gibt es seit 20 Jahren. Warum oder was macht den so erfolgreich? Den kennt man ja weit über die Grenzen des Salzkammerguts hinaus.
Ich glaube, das passt genau zu dem, was ich vorher gesagt habe, zum Thema DNA. Also es gab ja Ende der 90er Jahre einen Prozess von vielen Unternehmern am See, glaube ich. Das war so der Start von der WTG. Und dort ist herausgekommen, man braucht zur Belebung des November, Dezembers wäre ein Advent gut. Und wir sind halt dann 6 Unternehmer übergeblieben, die gesagt haben, ja, okay, wir machen das. Und haben 2003 begonnen. Und das war wahrscheinlich, ja, eine DNA-Geschichte. St. Wolfgang und Wallfahrt und klerikale Jahreszeit, das passt zusammen. Deswegen hat es uns jeder geglaubt. Das war einfach etwas, wo jeder sagt, ja, natürlich kann man Advent am Wolfgangsee machen. Und natürlich fährt man da hin. Und ich glaube, was uns einzigartig macht, ist die Verbindung des Schiffes zu den 3 Adventmärkten und dass diese 3 Adventmärkte nicht more of the same sind, sondern dass jeder anders ist und dass man sich damit wirklich alle 3 anschauen muss. Weil mit St. Gilgen, der barocke Ort, und Strobl, das Krippendorf, und im Wolfgang der romantische Sternenort. Also da hast einfach in jedem Ort einen Grund, warum du dorthin fährst. Und St. Wolfgang als Ort gibt halt einfach an sich schon so viel her. Ja. Und das macht halt den Charme aus. Ich meine, es ist jetzt schon eng. Jetzt am Sonntag kommen die Hütten. Dann wird es erst recht eng.
Und noch dazu bundesländerübergreifend, muss man auch noch dazu sagen. WTG muss ich ganz kurz aufklären. Wolfgangsee Tourismusgesellschaft.
Entschuldigung, ja.
Naja, passt schon, passt schon. Wie schafft ihr das, dass diese 3 Adventmärkte trotzdem in 20 Jahren nicht verwässert wurden? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn irgendwo Erfolg ist, dann kommen Standler von außen, die wollen vielleicht auch mit ihren Produkten rein. Wenn man aber am Wolfgangsee ist, hat man das Gefühl, er ist ursprünglich der Wolfgangsee Advent. Und es kommt da einfach an nichts in die Standl zu verkaufen, als das, was es hier gibt. Wie schafft ihr das?
Naja, das ist, wir haben uns von Anfang an ein sehr strenges Konstrukt auferlegt, wo wir gesagt haben, das sind unsere Qualitätskriterien, die uns wichtig sind. Da ist die Dekoration ein ganz großes Element dabei, damit eben diese Dekorationen wirklich toll und üppig und damit es einfach auch eine Stimmung macht. Wir haben ja auch während Corona, wie wir gewusst haben, es gibt keinen Advent, haben wir trotzdem die Orte dekoriert, damit einfach dieses Flair von Weihnachten trotzdem für die Menschen da ist. Und ich glaube, dass es genau das ausmacht, dass du auf der einen Seite ich bin wieder bei der heilen Welt, es tut mir leid. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen das so wichtig ist, dass man den Menschen einen Ort bieten kann, einen Platz bieten kann, wo sie einfach einmal sagen können, da ist die Welt noch in Ordnung. Das klingt zwar so blöd und abgedroschen, aber ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen suchen und dass das eigentliche Erfolgsgeheimnis ist.
Wo ist denn deine Welt in Ordnung im Advent? Ich stelle mir vor, das Haus wird wieder voll sein. Du bist auch beim Advent draußen engagiert. Aber gibt es irgendwelche Rituale, die du im Advent für dich machst, wo du dann runterkommst?
Also nachdem wir die Laterne, die da draußen steht, betreuen logischerweise und jede Woche eine Manöversitzung, also Manöverkritik machen, haben wir das seit vielen Jahren, eigentlich von Anfang an eingeführt, dass wir am Sonntagabend in der Laterne essen. Und das ist für mich so ein absolutes Adventritual.
Das musst du jetzt erklären. Also ich kenne es natürlich, weil wir sind gerade daran vorbeigegangen, es ist eine Riesenlaterne, schwimmend am See, oder?
19 Meter hohe Laterne, die schwimmt am See, genau. Und ist beleuchtet natürlich. Und diese Kerze hat unten die ganze Technik drinnen und hat aber auch einen kleinen Raum, wo man sitzen kann.
Das ist ein Geheimnis.
Das ist ein Geheimnis. Und vor allem den Schlüssel haben nicht viel.
Ob wir da nicht vielleicht einmal mitfahren können?
Das haben schon viele probiert.
Aber das ist auch so eine großartige Idee, weil dieses Bild mit dieser Riesenlaterne am See ist ja auch touristisch um die Welt gegangen, würde ich jetzt mal frech behaupten. Wer hat denn die gehabt?
Das war einer unserer, also in dem Fall der Andreas Wipplinger, der unser kreativer Kopf vom Advent ist, der oft einmal unsagbar tolle Ideen hat. Und der hatte diese Idee mit der Laterne. Und das ist jetzt mittlerweile Laterne Nummer 3 oder 4 eigentlich. Mhm. Weil es natürlich schwierig ist, da diese ganzen Dinge technisch zu lösen. Das ist nicht immer so ganz einfach, wie das immer nur klingt, weil schwimmende Laternen gibt es nicht so viele auf der Welt. Aber das hat auch die Österreich-Werbung damals dazu bewogen, dass sie dieses Sujet als das Advent-Werbemotiv verwendet, mit dem Österreich in der Welt beworben wird im Advent. Und das freut uns natürlich und es ist das Wahrzeichen. Und es ist ja auch das ORF-Friedenslicht, ist ja auch die Friedenslicht-Laterne, heißt ja auch so. Und genau das soll sie in der Welt ausstrahlen.
Hatten wir auch schon einen Gast bei uns, den Günther Hartl.
Sag einmal, das Konzept vom Advent, ist das fertig oder kann der immer noch innovativ sein und ändert sich da immer noch irgendwas in der Gegenwart, in der Zukunft und so weiter? Oder ist es einfach, der Wolfgangsee Advent steht und so bleibt er?
Nein, auch der muss sich ständig weiterentwickeln, weil es gibt ja viele Adventmärkte, die da nachgezogen sind und die mit anderen innovativen Ideen auch gekommen sind. Und ganz wichtig auch da, dass das jetzt in die nächste Generation geht. Also bei uns kommen jetzt die Jungen langsam dazu in allen 3 Orten und da kommen neue Ideen und frischer Wind und das ist super, das ist ganz wichtig.
Aber vielleicht erzählen wir mal, was am Adventmarkt alles passiert. Wir wissen ja ein bisschen was. Da gibt es zum Beispiel den Apotheker mit dem besten Weihrauch, den man sich vorstellen kann. Da riecht der ganze Ort dann danach. Dann gibt es Lebkuchen, dann gibt es sehr viel Handgemachtes, oder?
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also erstens haben wir ganz strenge Regeln, damit das Verhältnis zwischen Punschhütten, Esshütten und Verhandelshütten, Kunsthandwerkshütten ist ganz streng bei uns. Also es darf ja kein Sauf- und Fressmarkt werden, wenn ich das jetzt so böse sagen darf. Das ist der ganz große Fehler, den viele Adventmärkte machen. Weil natürlich, das funktioniert immer, aber wenn du dann reingehst zum Advent und es riecht nach Langosch, dann ist halt der Advent eigentlich schon vorbei, weil das willst du eigentlich nicht. Und das ist halt was anderes, wenn du dann den Baumkuchen riechst oder wenn du den Weihrauch riechst. Das ist halt auch ein Genuss von allen Sinnen und das gehört im Advent genauso dazu, weil jeder hat so in seinem Kopf, wenn man Weihnachten sagt, der eine denkt dann, keine Ahnung, Zimtsterne, für den anderen ist das Vanillekipferl, wie auch immer. Aber jeder hat von der Oma, von der Mama irgend so ein das ist Weihnachten. Und diese Gerüche sollte man auch am Adventmarkt wiederfinden.
Was ist es bei dir ganz genau?
Der Oma ihre Vanillekipferl, ja. Mhm. Mit dem Geruch von der Wohnung.
Du hast vorher die Generationen in den 3 Orten angesprochen, dass die nächsten jetzt schon wieder von hinten nachschieben und so weiter und nachkommen. Wie ist es denn bei dir persönlich? Du bist Mutter von 3 Töchtern. Eine haben wir vorher sogar kennengelernt. Gibt es da auch eine neue Generation Rösselwirtin? Vielleicht ist die Nachfolge gesichert bei dir.
Übrigens gratuliere für 3 Töchter. Wahnsinn.
Eigentlich sind es 6, weil wir sind eine Patchwork-Familie. Also es sind eigentlich 6 Töchter. Und das ist schön.
Wie alt sind sie denn alle? Fangen wir mal so an.
32, 29, 22, 22, 20 und 17.
Wow. Da ist was los daheim, wenn die alle da sind.
Ja, da war gestern ganz schön was los.
Aber ich finde es so irre, es passt schon wieder zu der Geschichte mit der Rösselwirtin, oder?
Ja, was täte ich mit dem Leopold?
Das war klar, dass das jetzt kommt. Den kannst du nur rausschmeißen, 3-mal hintereinander.
Ja, das ist so. Nein, aber von wegen Generationen, ja, ich hoffe natürlich, dass wer nachkommt. Aber das Wichtigste ist, dass diejenige, die das macht, muss es gerne machen.
Aber zeichnet sich da schon irgendwas ab oder ist das überhaupt noch nicht?
Also meine älteste Tochter studiert Tourismuswirtschaft momentan. Also der Weg wäre mal der richtige. Sie möchte auch, das ist das Zweite, was ganz wichtig ist. Und alles andere wird man sehen, weil wie gesagt, sie ist 22, also da hat sie noch viel Zeit, bevor sie eine Entscheidung treffen muss. Aber wie gesagt, wichtig ist, weil es gibt nur Lebenszeit. Bei uns gibt es nicht Freizeit und Arbeitszeit, sondern bei uns gibt es nur Lebenszeit, weil du bist immer in deiner Rolle ein Stück weit. Und das musst du einfach gern machen. Und was man nicht lernen kann, ist, dass man gerne unter Menschen ist. Mhm. Und das musst du mitbringen, das ist ganz wichtig.
Aber wolltest du nie ausbrechen?
Nein, tatsächlich nicht. Mhm. Das war für mich nie eine Frage. Vielleicht auch, weil der Pflichtchip da zu groß ist, den irgendwie die Familie mal implantiert hat, glaube ich.
Aber macht es die Generation jetzt, also deine Generation, vielleicht ein bisschen anders? Hast du das Gefühl, du gibst diese Pflicht an deine Tochter weiter oder genau deshalb nicht?
Ich glaube schon, dass ich eine gewisse Art der Pflicht weitergebe, aber ich hoffe auch, dass sie unbedingt noch in die Welt hinausgeht. Also für mich war das, ich habe in Argentinien gearbeitet, in Neuseeland, in Australien, ich war viel in der Welt unterwegs und bin dann mit dem Gewissen heimgekommen, A, ich habe nichts versäumt und B, ich habe die Welt gesehen und hier ist es am schönsten.
Aber da gibt es ja auch eine schöne Geschichte aus deiner Familie, nämlich die Übergabe von deinem Papa an dich war sehr speziell. Das würde ich als erstes gern hören. Wie war das oder was war da der Plan von deinem Papa? Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben uns von vornherein vorgenommen, 10 Jahre Betriebsübergabezeit, also 8 bis 10 Jahre war so das Ziel. Und mein Vater hat gesagt, okay, er möchte in dieser Zeit gern die Welt umsegeln. Und ich hatte damals schon eine Tochter und habe gesagt, ja, ich hätte gern nur 1, 2 Kinder. Und so haben wir uns dann darauf verständigt, dass man gesagt hat, ja, es gibt immer Zeiten, wo der eine mehr oder wo der andere mehr arbeitet oder da ist. Und wir haben 2 Spielregeln aufgestellt und die haben geheißen Wertschätzung, Respekt und Humor. Und so soll die Übergabe laufen und bis heute teilen wir uns ein Büro, weil er ist immer noch ab und zu im Haus und da hängt ein großes Lebkuchenherz, da steht drauf, I'm the boss und das wird dann zwischendurch mal so hin und her gedreht.
Das heißt, der Humor ist, den gibt es zwischen euch nach wie vor.
Auf jeden Fall. Also ganz wichtig, ist was ganz Wichtiges ist der Humor, dass man sich nicht immer selber ganz ernst nimmt und das Ganze soll ja Spaß machen, also Arbeit soll Spaß machen.
Und zurück zu deinem Papa ganz kurz, er ist dann wirklich die ganze Welt umsegelt?
Er hat sich dann ein Segelschiff gekauft mit Freunden und hat dann die Welt umsegelt, hat auch im Salzkammergut mehrere Vorträge zu diesem Thema, also hat das auch immer wieder öffentlich vorgestellt, was die Herren da gemacht haben. Es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung und sie sind über diese, es waren glaube ich 8 Jahre, die sie insgesamt unterwegs waren, sind sie einmal rundherum.
Und hat er dich dann dauernd angerufen und gefragt, ist das so und so gemacht, ist das erledigt und diese Sachen oder wie war das?
Nachdem das doch schon einige Jahre her ist und das mit Handys damals noch gar nicht so war und die Satellitentelefone wahnsinnig teuer waren, hat er sehr selten angerufen.
Glück gehabt.
Ja, beide.
Kannst du dir erinnern, was damals deine Vision für das Haus war?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ich hatte sehr viel Ehrfurcht. Es war für mich sehr, das ist ganz schön groß und ganz schön viel. Und die Fußstapfen meines Vaters sind ganz schön groß. Also was ich von vornherein wusste, ist, dass ich niemals wie er in die Politik gehen werde. Das war von vornherein für mich klar, dass das nicht sein wird. Aber es war schon, ja, doch so eine gewisse Vorstellung hatte ich immer, was ich daraus machen möchte. Aber das Unterwasserrestaurant habe ich mittlerweile verworfen.
Das war meine Idee?
Ja, ich wollte hier drunter ein Unterwasserrestaurant machen. Das war kurz bevor da in Dubai dieses erste Riesending entstanden ist. Aber doch, eigentlich möchte ich da ein Restaurant noch unten drunter, wo man dann nur so eine... Weil jeder möchte immer am Fenstertisch haben. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht Fenster auf Rädern hole und dann kann ich das Fenster herschieben, wenn wieder mal ein Gast jammert, dass er keinen Fenstertisch hat. Nein, einfach nur so einen Schlauch hinauszumachen. Du hast nur Fenstertische, aber nachdem wir dann mal privat ein großes Aquarium hatten und das Putzen, nein, kommt nicht in Frage.
Aber jetzt bist du mitten in deiner Generation sozusagen. Was gibt es denn jetzt für Visionen? Das hat sich wahrscheinlich stark geändert, das Unterwasserrestaurant gibt es nicht mehr. Aber was ist jetzt noch die Vision, wenn du 20 Jahre nach vorn hinschaust?
Also wir haben uns vorgenommen, Österreichs bezauberndster Begegnungsort am Wasser. Das ist so unsere Vision, wo wir sagen, das ist das, was wir machen wollen. Ganz bewusst kommt das Wort Hotel nicht vor, sondern der Begegnungsort. Sagt damit auch schon, bei uns gibt es keinen Check-in-Automaten, sondern Menschen. Und wir hoffen, dass man das, ich glaube, dass das die ganz große Challenge der nächsten Jahre einfach auch sein wird, gute Mitarbeiter zu halten, zu binden und da zu haben. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine Mitarbeiterin nach 42 Jahren in die Pension verabschiedet. Das ist eine aussterbende Rasse. Wir haben Gott sei Dank noch Mitarbeiter, die 35 Jahre und Co. da sind. Und auch Junge, die schon 7, 8, 9, 10 Jahre da sind. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass der Faktor Mensch ist für uns Menschen wichtig. Und das hat auch Corona so gezeigt, dass das dieser menschliche Kontakt, und ich glaube, dass das eine der Hauptaufgaben unserer Branche ist. Mhm.
Aber glaubst du nicht, dass künstliche Intelligenz das alles übernehmen wird?
Freche Frage.
Ja. Nein, ich glaube, dass künstliche Intelligenz ganz viel Arbeitsabläufe, die jetzt, warum muss ein Mensch Kartoffeln schälen? Also es wird ganz viele Dinge geben, wo uns die künstliche Intelligenz hilft. Oder beim, warum soll jeder Gast dieselbe Aussendung kriegen? Nein, wenn ich weiß, du bist der Radlfahrer und du bist der, keine Ahnung, du bist der Wanderer oder der Golfer, warum, das kann ich heutzutage alles. Da gibt es so viele Dinge, die man, wo man davon profitieren kann, wo man auch stumpfsinnige Arbeiten nicht mehr machen muss, dass der Mensch für die Sachen da ist, wo er anderen Menschen Freude machen kann, weil für das sind wir doch.
Also die Aussendung und die Bürokratie erleichtern, kann ich mir vorstellen, mit der künstlichen Intelligenz, aber Kartoffelschälen.
Es gibt mittlerweile Küchenroboter, die ganze Gerichte kochen.
Okay, dann ist es mechanisch.
Ja.
Du bist doch auch Mr. Thermomix, Robert.
Aus jetzt, es wird nicht verraten. Aus reiner Bequemlichkeit, ich bitte um Entschuldigung. Aber ich habe es von den Spitzenköchen gelernt, die haben alle sowas.
Auch bei uns in der Küche steht sowas, ja.
Jetzt muss ich dich noch was ganz Privates fragen, und zwar, ich stelle mir das total stressig vor, so ein großes Haus und dann den Advent und so viele Geschichten zu managen. Kann es sein, dass du so wahnsinnig entspannt und locker und lustig und gut daherkommst, weil du auf einem der schönsten Plätze sitzt, die es in diesem Land gibt, mitten im Salzkammergut, direkt am See, bei strahlendem Sonnenschein?
Das hat sicher was damit zu tun, und ich bin nach wie vor hundertprozentig davon überzeugt, dass schon die alten Kelten, Heiden, whoever es war, wussten, dass dieser Platz hier, ich meine, umsonst war es nicht eine alte Kult- und Opferstätte hier, diese, wo jetzt die Wallfahrtskirche steht, dass dieser Platz etwas Besonderes ist und dass dieser ein Kraftplatz ist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass es so ist. Heutzutage kann man es auch wissenschaftlich messen, dass es tatsächlich so ein Platz ist. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen hier Kraft gibt, ja.
Da muss ich da auch recht geben. In dieser Kirche haben meine Eltern geheiratet. Wer weiß, vielleicht bin ich irgendwo in der Gegend entstanden.
Naja, man kann es nie wissen.
Aber das gefällt mir. Gell? Über den Thermomix darf man nicht sprechen, aber darüber, wie du entstanden bist, möchtest du jetzt ein bisschen plaudern.
Entschuldigung, ich nehme mich schon wieder zurück. Nein, aber ich glaube auch, dass der Arbeitsaufwand ein enormer ist, den du hast. Aber ich glaube, dass dir die Umgebung wahrscheinlich viel zurückgibt.
Auf jeden Fall. Also wir dürfen am schönsten Platz der Welt arbeiten. Mhm. Und das mit Blick permanent, weil ich bin ja doch auch viel im Restaurant unterwegs oder auch mit den Gästen draußen. Natürlich ist das eine Kraftquelle, selbstverständlich.
Mhm. Aber kommst du als Rösslwirtin, als die Chefin überhaupt mit den Gästen noch in Kontakt? Gibt es da Berührungspunkte?
Ganz viele. Mhm. Also ist auch ganz wichtig. Mhm. Also es gibt viele Gäste, die wollen das. Also prinzipiell als Stammgast wirst du sowieso, wenn ich da bin, von mir auch begrüßt. Und da legen auch viele Gäste drauf Wert. Und du kannst mit mir wandern gehen, wenn du das möchtest. Du kannst, also es gibt ganz viele Dinge, wo, aber halt zu gewissen Zeiten. Ich bin jetzt nicht permanent und immer, aber du hast mich bei deinem Aufenthalt beim Frühstück gesehen, hast mich gar nicht als das erkannt.
Nein, ich habe dich nicht erkannt, aber ich kann mich erinnern, dass ich dich gesehen habe, natürlich.
Also ich bin tatsächlich auch sehr viel, vor allem beim Frühstück, anwesend, einfach auch so da. Ich sage jetzt nicht Frühstücksdirektor, weil das hat ein bisschen einen Nachgeschmack, aber so ungefähr.
Ja, aber die Sportlichen können mit dir schwimmen gehen in der Früh.
Ja, das können sie nicht, weil das für die Hotelgäste noch zugesperrt.
Ah,
sehr clever. Dann du dir raus dann,
ja.
Gell?
Ja, irgendwo diesen Luxus, haben, ne? Also um 6 in der Früh, glaube ich, wollen auch noch gar nicht so viele Gäste mit mir schwimmen. Nein, aber das glaubt man gar nicht, wenn, ist auch der Grund, warum wir den Bereich erst um 8 aufsperren, weil wenn sich da Menschen unterhalten, die wecken dir das ganze Haus auf.
Aber das ist schon ein besonderer Platz da.
Auf jeden Fall. Ne? Also diese Idee war noch von meinem Vater. Seit 1999 schwimmt das Seebad hier.
Man muss es kurz beschreiben. Es ist ein Pool im See, direkt genau. Im See, und rund um ist ein Steg.
Also es ist im Prinzip genauso wie man ein, also eigentlich ist es ein Eisbrecher. So gebaut ist es, weil wenn der Eisschub kommt, darf das ja den Ding nichts anhaben. Und der See friert ja doch, zwar leider immer seltener, aber friert ja doch ab und zu. Und sonst ist es eigentlich wie ein Schwimmbad, das in der Erde eingebuddelt ist, aber es ist halt nicht in die Erde gebuddelt, sondern ist auf diesem Eisbrecher drauf. Und der schwimmt im See und wie ein Handgelenk
geht der rauf und runter.
Sich der mit dem Seestand.
Aber weil du das jetzt gerade gesagt hast, wann hast denn du zuletzt den See zugefroren erlebt?
17 war das letzte Mal zugefroren, weil da waren wir mit den Gästen Eisstock schießen.
Wow.
Aber das gibt's bei uns schon länger nicht mehr, gell, am Attersee.
Nein, habe ich auch schon lange nicht gesehen.
Ich kann mich in der Kindheit einmal erinnern, dass man zwischen Kammer und Seewalchen rüberspazieren hat können, aber da war ich vielleicht 5, 6 Jahre alt.
Ich auch, aber vielleicht liegt's daran, dass wir den See im Winter gar nicht sehen, weil so viel Nebel ist.
Das hast du gesagt, das hätte ich mich nicht sagen getraut. Nein, aber ich glaube, es liegt daran, weil es friert ja auch nur der heruntere Teil vom Wolfgangsee. Der obere Teil da bei St. Kilken friert auch bei uns nicht, weil er zu windig und zu tief ist. Und ich glaube, das ist auch beim Attersee der Grund, weil ihr seid ja doch eher Segelrevier. Also habt ihr eindeutig mehr Wind als wir. Und den Wind und Eis vertragt ihr nicht.
Gut zu wissen.
Jetzt waren wir zuerst beim Baden in der Früh. Jetzt würde ich gerne noch die Frage stellen, gehst du mit Trends? Bist du Eisbaden im Winter?
Nein. Also mein Großvater ist tatsächlich 365 Tage jeden Tag in den See gegangen. Der ist aber schon seit 2001 verstorben. Also das kannst du jetzt nicht als Trendsetter nehmen.
Aber es oder gibt ganz bis besonders.
Aber es gibt heute noch, ich sage jetzt alte Wolfganger, die jeden Tag in den See gehen. Also da gibt es einige. Eisbaden ist nicht meins, nein. Also ich gehe in den See, ich gehe schon im Jänner auch in den See oder im Februar, aber nach der Sauna. Da gehe ich schon, das ist mir wurscht. Aber Eisbaden, nein, das ist nicht meins.
Und gibt es irgendwas, was du dem gegenüber, also jetzt vom Trend kommen wir genau zum Gegenteil. Gibt es was du altmodisch machst?
Ich glaube, ich mache vieles altmodisch, weil ich schreibe meinen Stammgästen jedem eine Geburtstagskarte mit Hand. Mhm. Und das mache ich schon seit 20 Jahren. Und letztes Mal war eine Dame da, die hatte 20 Geburtstagskarten mit. Von jedem Jahr, die hat sie alle aufgehoben. Und am meisten berührt hat mich, vor kurzem hat mir ein Gast auch einen handgeschriebenen Brief geschrieben und hat mir gesagt, ich war die einzige Geburtstagskarte, die er heuer bekommen hat.
Das ist auch bitter, gell?
Das ist ein bisschen traurig.
Ja, weil viele Menschen nur mehr E-Mails schreiben. Mhm. Oder,
also so hat er es gemeint. Ich habe jetzt wirklich kurz mir gedacht, das war der einzige
Gratulant. Nein, ich war nicht der einzige Gratulant, der einzige handschriftliche Gratulant. Mhm. Und da bin ich sehr altmodisch, ja. Meine Schrift wird mittlerweile ein bisschen... Wie soll ich sagen? Sie ist nicht mehr so gestochen, wie sie mal war. Vielleicht liegt es daran, dass ich viel schreibe. Aber ich liebe es, mit schönen Füllfedern zu schreiben. Also das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne tue. Und da bin ich bekennend altmodisch.
Wir sind auch ein bisschen altmodisch. Darum haben wir auch als Signation unseres Podcasts im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Müssen wir uns eigentlich ein bisschen auch bei dir bedanken.
Ich bekenne mich unschuldig. Das ist uns passiert. Also wir waren daran nicht beteiligt. Es ist uns wirklich passiert.
Aber auch etwas, was mir gestern, wie ich mir den Film nochmal angeschaut habe, aufgefallen ist, und ich hatte es nicht mehr in Erinnerung und viele werden sich jetzt denken, naja, richtig, diese Melodie wird bei uns von der Zither gespielt, ganz großartig, und Anton Karas kommt im Film vor, ich hau mich ab.
Ja, Anton Karas kommt im Film vor, ja, mit ganz vielen anderen Zitherspielern.
Und sitzt da im Frühstücksraum und spielt diese Melodie.
Unfassbar, ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Also ich höre auch gerade was Neues.
Nein, das steht ja vorne auf seinem Tisch, steht ja sein Name sogar. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Auch der noch in dem Film, also da war ja wirklich Prominenz ohne Ende damals.
Auf jeden Fall, ja. Und bei uns gibt's heute noch einen Zitherspieler. Er heißt nicht Anton Karas.
Aber und spielt er die Melodie?
Na, selbstverständlich.
Unglaublich. Wir dürfen heute noch was verraten, nämlich wie es bei uns mit dem Podcast weitergeht. Da haben wir eine kleine Advent-Überraschung. Aber vorher wollen wir einen Abschluss mit dir machen, mit unserem Word-Rap. Und da geht es einfach um ganz kurze Antworten. Die erste Frage, am Salzkammergut schmeckt mir, oder von mir aus auch im Salzkammergut schmeckt mir?
Der Fisch.
Welcher ist denn da dein Lieblingsfisch?
Der Röstling.
Natürlich. Welcher sonst?
Am Salzkammergut liebe ich.
Die Kombination See und Berg.
Ja, stimmt. Im Salzkammergut taugt man nicht.
Dass manche ein wenig ein Gnat haben.
Das musst du jetzt beschreiben. Was ist ein Gnat?
Manche Menschen sind ein bisschen engstirnig vielleicht. Oder manchmal ist der Neid zu groß, muss man eigentlich so sagen. Weil wir könnten eigentlich alles so schön und so gut machen hier im Salzkammergut, weil wir alles von der Natur vorgegeben haben. Und wir machen uns teilweise unnötig das Leben schwer, weil mit Neid und Missgunst wir einander die Sachen nicht gönnen und ein Miteinander nicht möglich ist.
Das ist eine schöne Botschaft für die nahende Weihnachtszeit eigentlich, gell? Dass wir das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund schieben könnten. Am Salzkammergut fehlt mir.
Ganz wenig eigentlich. Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was mir fehlt.
Das nenne ich zufrieden sein. Und letzte Frage. im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Meine Familie für mich.
Schönes, positives Ende.
Wir haben immer zwei Antworten, entweder die Natur oder die Menschen. Das ist ganz toll. Ja, Robert, wir kommen jetzt zur Ankündigung, wie es weitergeht bei uns beiden. Also das war jetzt die letzte Folge im November. Dezember wird ein bisschen anders ausschauen und wir kommen dann wieder zurück mit regulären Folgen im Jänner. Und haben auch schon ein bisschen einen Plan, was dann kommt. Wir fangen dann an wieder mit einer Tradition, der wir beide auch sehr zugetan sind.
Im Glöckeln.
Ja, genau. Aber wir haben uns für den ganzen Advent was Neues überlegt. Und zwar werden wir einen Adventkalender machen. Den Salzkammergut Adventkalender. Und der kommt dann wirklich 24 Mal mit kurzen Folgen. Und wir freuen uns schon drauf, haben aber auch schon ein bisschen Angst davor.
Es ist also das Gegenteil. Unsere Hörerinnen und Hörer müssen nicht auf uns verzichten, sondern hören uns jetzt noch öfter, dafür kürzer. Und wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Schauen wir mal, wie es ankommt.
Genau, also wir können schon mal ein bisschen erzählen. Es sind Adventssagen, die wir vorlesen, aber auch Bräuche, über die wir reden. Wir werden ehemalige Gäste anrufen und schauen, und mit denen besprechen, was macht ihr im Advent, wie schaut Weihnachten bei euch aus und vieles, vieles mehr. Wir freuen uns drauf, hoffentlich ihr auch. Und Gudrun, vielen Dank für dieses wunderbare, tolle Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ihr da wart.
War wirklich nett wieder.
Na, Gott sei Dank.
Nett wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.